Wie gut, dass ihr erschienen seid. Ich meine, auch ohne euch hätten wir auch den Herrn dabei gehabt und hätten unsere Freude gehabt. Aber die Reihen wären ein bisschen lichte, denke ich. Dafür, dass manch unserer Leute auch verreist sind, wie ihr es seid. Nur sie sind von uns weg und ihr seid zu uns gekommen, worüber wir uns sehr freuen. Auch darüber, obwohl man nicht nach dem äußeren Anschein beurteilen könnte, denn wir Menschen schauen auf das Äußere, Gott aber sieht das Herz an. Aber ich habe die Ansicht, dass manche von euch im Glauben seid, worüber ich mich auch sehr freue, dass wir nicht nur diesen Tag miteinander verbringen, sondern auch die Ewigkeit. Und wenn das nicht der Fall ist, dann dürfte das sich heute noch ändern. Aber ich habe schon Freudigkeit und Frieden in meinem Herzen über die Notwendigkeit zu prüfen, zu predigen. Die Notwendigkeit zum Prüfen. Ich will zwei Begriffe auslegen. Der eine Begriff kommt selten vor im Neuen Testament und dann der andere kommt schon öfter vor. Wir fangen in Hebräer 5, Vers 14 an. Hebräer Kapitel 5, Vers 14. Und in diesem Zusammenhang hat der Schreiber gesagt, ihr hättet längst Lehrer sein müssen. Nicht alle sind Lehrer. Jakobus 3, 1 sagt uns auch, dass wir nicht viele Lehrer sein sollen, denn wir holen einen größeren Urteil, wenn wir das machen. Es gibt schon eine gewisse Erwartung, wenn ihr lang genug im Glauben seid, müsstet ihr mit den Jahren, wo ihr im Herrn seid, imstande sein, ein paar Dinge anderen sagen zu können. Lehrfähig. Das müssen die Ältesten sein. Das dürfen aber alle sein. Zweierschaft, man nennt es auch Jüngerschaft, ist etwas, wozu ich euch alle ermutigen würde. Ich würde mich freuen, wenn jeder hier, der den Herrn länger kennt, sagen wir länger als ein Jahr vielleicht, das Bestreben hat, ein Anliegen im Herzen hat, andere Leute herbeizuholen und ihnen das Evangelium zu geben. Und wisst ihr, nicht nur Leute zu bekehren, sondern der Auftrag Jesu geht um Jüngerschaft. Dass wir dabei wären, Nachfolger Jesu zu erziehen. Und es gibt Gemeinden, wo das wirklich praktiziert wird. Ich weiß von einer Gemeinde in Ohio in den USA, wo das ein Schwerpunkt ist. Ich muss schon sagen, als wir da als Gäste waren und ich sollte dort von dem Werk hier in Deutschland berichten, war ich schon enttäuscht, als vielleicht die Hälfte der Gemeinde dann nach dem Singen rausgegangen ist. Ich sagte, hey, wo geht ihr dann hin? Aber sie gingen dann in das Gebäude und breiteten sich aus und überall waren so Zweier-, Dreier-Gruppen und Menschen haben da aktiv Jüngerschaft betrieben. Ja, das ist gut. Es ist wichtiger als ich, auf jeden Fall. Hebräer 5, Vers 14. Die feste Speise. Nun, die wurden kritisiert, ihr seid ja immer noch der Milch bedürftig. Die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind zur Unterscheidung, auf Griechisch Diakrisis, Unterscheidung des Guten und des Bösen. Es gibt also in der Gemeinde Jesu Christi Menschen, die reifer sind als andere. Die Gereiften, und das sind die Leute, die imstande sind, feste Speise zu verkraften. Wir haben ein Neugeborenes, Amadeus. Stellt euch vor. Amadeus ist aber noch nicht so weit, die feste Speise kauen zu können. Aber andere Leute sind es schon. Und es gibt Teile des Wortes, die wirklich einen Tiefgang haben, wo die Wahrheit nicht wirklich auf der Oberfläche liegt. Und manchmal denkt man, mein erster Eindruck ist immer richtig, mein Instinkt. Aber bei der Schrift ist es nicht immer so. Ich könnte euch im Laufe dieser Botschaft auch ein Beispiel geben, wo wir oft zu dem falschen Ergebnis kommen, ob es wirklich dafür reicht heute. Aber wenn ihr ein paar Jahre im Wort gewesen seid, hört bitte nicht damit auf. Gräbt weiter. Die Kostbarkeiten liegen nicht immer auf der Oberfläche. Die liegen schon auf der Oberfläche, auch. Aber man muss ja graben, um diese Kostbarkeiten zu ergreifen. Die feste Speise ist für die Gereiften. Aber merkt, warum sind sie reif? Nicht nur, weil sie lang genug beim Herrn gewesen sind. Nein, sie haben geübte Sinne. Nun, wenn du deine Sinne nicht anwendest, wirst du die eigentlich verlieren. Also, wenn ein Mensch, sagen wir, in einer Höhle irgendwo ohne Licht lebt, dauert es nicht lang, bis er die Fähigkeit verliert, scharf zu sehen. Und Leute, die ein paar Tage oder Wochen unter Tage waren, durch verschiedene Umstände, und dann wieder an die Oberfläche gekommen sind, hatten aber verminderte Sehkraft. Und wenn wir unsere Ohren nicht dafür gebrauchen, um Gott zu hören, oder unsere Augen nicht gebrauchen, werden wir nicht eine stärkere Sehkraft oder Hörkraft haben. Die Gereiften sind Menschen, die ihre Sinne eingesetzt haben, deren Sinne durch Übung. Ihr kennt das Wort Gymnastik oder Gymnasium, und ich glaube, das ist auch dieser Begriff hier. Es geht ja um körperliche Betätigung. Es geht darum, dass man übt. Durch Übung wird man stärker. Und das geht ja auch für die Gläubigen. Wir haben sozusagen geistliche Muskeln. Sie müssen trainiert sein. Durch Übung werden die Sinne geschult. Wozu? Zum Fußballspiel, Gewicht erheben. Hier heißt es zur Unterscheidung. Wisst ihr was? Wenn ihr eure geistlichen Sinne nicht trainiert, werdet ihr nicht imstande sein, zu unterscheiden zwischen dem Guten und dem Bösen. Hier steht, zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Dieses Unterscheiden ist etwas, was manche gebrauchen, um über die Gedanken anderer zu urteilen. In Römer 14,1 wird uns gesagt, tut das nicht. Wisst ihr, wir sind alle dabei und machen uns Gedanken und versuchen zu verstehen, was der Wille Gottes ist. Es ist nicht meine Aufgabe, über deine Überlegungen zu urteilen. Ich soll dem Heiligen Geist erlauben, dir das klar zu machen. Das heißt nicht, ich will dir nicht helfen. Aber manche Leute nehmen sich die Aufgabe des Heiligen Geistes zu eigen und mischen sich dann ein so sehr und wollen dann auch anderen vorschreiben, was sie in allen Details zu tun haben. Das kann gefährlich sein. Und das hilft nicht, dass ein Mensch mündig wird. Wenn du Menschen alles vorschreibst, werden sie nicht stärker, sie werden schwächer. Sie verlassen sich auf dich. Und wenn du wegbrichst, wenn du nicht mehr da bist, dann ist es nur Tradition. Nein, wir wollen die Leute dazu ermutigen, dass sie selbst in der Bibel forschen und dass sie zu dem Ergebnis kommen. Wir können ihnen dabei helfen, wir können ihnen sagen, nun, ich könnte vorschlagen, aufgrund der Schrift, aber es ist sehr angenehm, möchte ich sagen, wenn es eine Liste gibt, der Dinge, die ich tun und nicht tun darf. Eine Checkliste quasi. Checke ich dann alles Richtige ab, dann ist es mir gut bestellt. Aber gibt es in der anderen Spalte welche Dinge? Aber Gott möchte nicht, dass es einfach so ist, dass wir uns für geistlich halten, weil wir gewisse Regeln halten. Gestern hatte ich die Freudigkeit, mit einem ernsthaften jungen Menschen zu sprechen. Er hat mir gesagt, er hält sich für geistlicher als 95% der Leute da. Das ist ja schon ein Warnsignal. Also ich hoffe, es stimmt. Ich würde mich freuen, wenn er geistlich ist. Aber wonach will er das urteilen? Weil er vielleicht, ich weiß nicht, besser abschneidet in seiner Liste. Römer 14,1 sagt uns, dass wir nicht über die Überlegungen anderer urteilen sollten, unterscheiden sollten, aber über die Geister, das dürfen wir machen. Wir dürfen unterscheiden, ob ein Geist von Gott kommt oder nicht. In 1. Korinther 12, Vers 10 zum Beispiel. Und es gibt Menschen, die wirklich auf diesem Gebiet begabt sind zur Unterscheidung der Geister. Im Alten Testament gab es auch eine Familie, die waren besonders verständig. Sie verstanden ihre Zeiten und sie konnten Israel helfen mit ihren Entscheidungen. Aber was will Gott? Er möchte, dass wir unterscheiden können zwischen Gutem und Bösem. Nun, aber überlegen wir uns kurz. Heißt es nicht und glauben wir nicht daran, dass die Bibel allgenügsam ist? Ich schon. Die Bibel ist ausreichend. Ich brauche nicht weitere Offenbarungen, Träume oder sogar Propheten und so weiter. Nein, die Bibel ist abgeschlossen. Wir sollen nichts hinzufügen, wir sollen davon nichts wegnehmen. Aber wisst ihr was? Die Bibel ist nicht, eine Enzyklopädie. Es ist nicht erschöpfend. Zum Beispiel, habt ihr denn schon in der Bibel Heroin gelesen? Haltet ihr denn Heroin für gut? Natürlich nicht. Aber es ist nicht in der Bibel verboten, auch nicht empfohlen, möchte ich sagen. Aber da gibt's Prinzipien. Spielsucht. Ich wüsste nicht, wo das vielleicht in der Bibel zu finden wäre, abgesehen von, dass wir andere Leute nicht übervorteilen sollten. Oder wir sollten auch nicht begierig sein. Das 10. Gebot heißt, du sollst nicht begehren. Und es gibt auch Prinzipien der Zufriedenheit und so weiter. Und der Arbeit, ehrliche Arbeit. Es gibt Prinzipien. Und ich werde mich nicht beherrschen lassen von irgendetwas. Und es gibt viele, die süchtig sind danach. Aber es heißt hier, Menschen, die Umgang mit Gottes Wort haben, trainieren ihre Sinne zur Unterscheidung zwischen Gutem und Bösem. Wenn ich nur lesen müsste, was erlaubt ist und was nicht, dann wäre das einfach. Wozu brauche ich dann überhaupt die Fähigkeit, mich unterscheiden zu können? Wenn es nicht klar ist, da brauche ich trainierte Sinne, um selbst zu gottgefälligen Entscheidungen zu kommen. Das heißt, nicht alles, was Gott nicht gefällt, wird in der Bibel erwähnt. Aber die Bibel ist ausreichend, damit ich durch die Kraft des Heiligen Geistes und durch das Wort Gottes zu Gott wohlgefälligen Entscheidungen zu kommen. Und ich möchte uns alle dazu ermutigen, anstatt dass ich hier vorne stehe und euch sage, wie lange die Kleider sein müssen, oder wie sich die Musik anhören müsste, oder viele andere Dinge, was man alles tun kann in Bezug auf Unterhaltung. Darfst du ein Fußballspiel schauen? Darfst du irgendwo hingehen und Musik hören, zu einem Konzert oder so? Nun, ich stelle diese Dinge nur in den Raum, ohne zu sagen, ja, nein. Nein, Gott wird einem Menschen, der ihn liebt, und der ihm ergeben ist, schon helfen, zu einem Gott wohlgefälligen Entschluss zu kommen. Zur Unterscheidung zwischen dem Guten und dem Bösen. Es ist möglich zu prüfen, ohne dementsprechend zu handeln. Und ohne dies aufzuschlagen, möchte ich erwähnen. In Römer 1 setzt sich Paulus mit den Heiden auseinander und sagt, ihr seid schlecht und ihr geht verloren. Und die Juden sagen, ja, Paulus, gibt's ihnen. Und dann in Kapitel 2 sagt er, hey, ihr haltet euch für gut, aber ihr solltet merken, ihr seid ja ebenso schlecht. Ihr geht ja auch verloren. Aber er räumt ein, dass sie zu entscheiden wissen, zu prüfen wissen. Warum können, merkt bitte, ungläubige Menschen den Unterschied erkennen zwischen Gutem und Bösen? Weil sie die Schrift haben. Die Juden hatten die Schrift. Und sie wussten das Offensichtliche. Sie wussten das. Aber sie handelten nicht danach. Und es hieß dann in demselben Kapitel, ihr bringt Unehre über den Namen des Herrn, ihr eher veranlasst, dass die Nationen Gott schmähen, weil ihr wisst, was richtig ist, was zu tun richtig ist, aber ihr handelt nicht danach. Und ich möchte uns auch sagen, es ist möglich, wenn du in der richtigen Umgebung bist, dass du das Richtige weißt. Und dass du weißt, was richtig und falsch ist, weil es entweder in der Bibel steht oder weil du Umgang hast mit Menschen, die sich in der Bibel auskennen und durch geübte Sinne zu guten Entschlüssen gekommen sind. Was aber nicht heißt, dass du gläubig bist. Denn es sind nicht die Hörer, die selig sind, die gläubig sind, sondern es sind die Täter. Seid nicht Hörer allein, sondern Täter. Nicht, dass ihr errettet werdet durch das Tun, aber wenn ihr errettet seid, werdet ihr dementsprechend handeln. Also bitte denkt nicht, ja, ich finde eine neue Möglichkeit, die richtigen Entscheidungen zu treffen, also steht es bei mir in meiner Seele gut. Nein, denn es gibt Menschen, wie ich erklärt habe, die prüfen, sie wissen zu prüfen, aber sie handeln nicht danach. Wenn wir dann eine bekannte Stelle aufschlagen würden, Römer 12, finden wir aber da, dass es mehr oder weniger gute Umstände gibt, wonach man prüfen kann. Es gibt mehr oder weniger günstige Umstände zum Prüfen. Römer Kapitel 12. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges Gott, wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Anhand von diesem zweiten Vers möchte ich betonen, passt man sich der Welt an, so fällt einem das Unterscheiden schwer. Sagen wir, du würdest in einem Bereich deines Lebens oder in mehreren Bereichen deines Lebens sehr weltlich sein. Du fühlst dich in der Welt zu Hause. Du suchst den Umgang mit Menschen, die nicht gläubig sind, und du genießt es, wenn du da unter ihnen nicht negativ, wie du vielleicht sagen würdest, auffällst. Du bist weltlich. Die Frage wäre natürlich, ob du überhaupt gläubig bist, aber sagen wir, du bist gläubig. Dein jetziger Zustand, wenn es so ist, ist nicht günstig, damit du zu guten Entschlüssen kommst oder damit du imstande bist zu prüfen. Und das ist leider die Zeit, wo viele Menschen wichtige Entscheidungen ihres Lebens treffen. Die laufen nicht mit Gott, sie gehen nicht mit Gott, sie sind nicht in der Gemeinschaft mit Gott und dann treffen sie aber wichtige Lebensentscheidungen hinsichtlich Dinge, die selbst für Menschen, die mit Gott gehen, nicht einfach sind. Also das wäre nicht günstig. Passt euch nicht dem jetzigen Weltlauf an, dann heißt es, also in meinen Notizen, dann heißt es aber auch in der Schrift, lässt man sich durch Gott erneuern, so fällt einem das Unterscheiden leichter. Ja, vielleicht wäre es besser, ich lese es aus dem Wort vor. Lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt. Wenn wir uns von Gott erneuern lassen, so werden wir von ihm instande gesetzt, zu prüfen. Lassen wir uns nicht von ihm erneuern, dann ist das Ergebnis, dass wir dazu nicht imstande sind. Es ist wichtig beim Prüfen, dass wir mit uns selbst beginnen. In 1. Korinther 11, Vers 28, 1. Korinther 11, das ist natürlich, es geht da um den Tisch des Herrn. So prüfe jeder sich selbst. 1. Korinther 11, Vers 28, der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Jedes Mal, wenn wir beim Tisch des Herrn sind, sollen wir unser Leben prüfen. Auch die Art, wie wir uns beteiligen. Aber Gott möchte, dass wir unser Leben prüfen. Gibt es Bereiche deines Lebens, die für dich und für Gott No-Go-Bereiche sind? Sperrgebiete? Da erlaubst du Gott nicht hineinzuschauen, auch deine Eltern nicht, auch deine Ehefrau nicht, und auch du gehst nicht dahin. Du willst es nicht. Du vermutest vielleicht, wenn ich dahin gehe, würde es bedeuten, dass ich aufräumen muss. Also willst du das nicht. Du gehst das Risiko nicht ein. Also denkst du vielleicht nicht darüber nach und dann beteiligst du dich am Tisch des Herrn. Aber Gott sagt, der Mensch prüfe sich selbst, übrigens sich selbst. Es geht ja in erster Linie um die Selbstprüfung, nicht dass man den anderen auf die Finger schaut beim Tisch des Herrn. Dann 2. Korinther 13, Vers 5. Prüft, ob ihr im Glauben seid. Das heißt nicht, prüft, dass ihr noch im Glauben seid, aber prüft, dass ihr überhaupt im Glauben seid. Prüft, ob ihr im Glauben seid. Und Paulus geht davon aus, dass sie es sind. Denn er sagt an dieser Stelle, erkennt ihr nicht, dass ihr seid? Und wieder einmal möchte ich die Stelle aus der Bibel vorlesen, damit es nicht irgendwie verzerrt ist, sondern akkurat. 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 5. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Stellt euch selbst auf die Probe. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Jesus Christus in euch ist? Seht ihr, es geht ja nicht darum, dass er in Frage stellen will, ob sie im Glauben sind, sondern er möchte ihnen sagen, hey Leute, ihr könnt ja schon Revue passieren, ihr könnt feststellen, dass ihr im Glauben seid. Schaut in den Spiegel des Wortes Gottes, seht, was da dir widerspiegelt kommt. Dann Galater Kapitel 6 heißt, und ich werde das nicht aufschlagen, dass wir unser Werk prüfen sollen. Manche Leute sind gerne in einer Gemeinde, wo viel los ist, oder sind gerne in einer Organisation, sagen wir Camp Impact, weil da was los ist. Aber die Frage ist nicht, welche Frucht trägt deine Gemeinde oder welche Frucht trägt Camp Impact? Und warst du dabei, warst du räumlich in der Nähe, sondern welche Frucht trägst du? Manche denken, weil ich Zugang habe zur Bibelgemeinde oder zu Camp Impact oder was auch immer, werde ich dann auch belohnt werden für die Frucht. Ja, sofern es deine Frucht ist, die Gott in dir produziert. Also prüfen wir, aber fangen wir bei uns an. Dann nicht nur ist es wichtig beim Prüfen, mit mir selbst anzufangen, aber es gibt ja auch Kriterien, wonach man Handlungen prüfen kann. Und ich möchte euch zwei Hauptkriterien geben. Diese Stellen sind so ausführlich, dass wir jetzt nicht die Zeit nehmen können. Die verdienen es, einzeln ausgelegt zu werden. Aber Epheser 5, das heißt nicht, dass wir es uns nicht anschauen werden. Okay, wenn ihr die Bibel zur Seite gelegt habt. Epheser 5, Verse 8 bis 11. Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Was dem Herrn wohlgefällig ist, nicht was mir wohlgefällig ist. Na, hoffentlich ist das, was dem Herrn wohlgefällig ist, auch mir wohlgefällig. Aber manche stellen die Frage nicht, was gefällt dem Herrn, sondern was mag ich? Alles ist erlaubt, erlaubt ist, was gefällt. So in etwa, tue, was du willst. Aber manche Leute, zum Beispiel in der Frage der Musik, geht es ja nur darum, was mir gefällt. Das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Das ist ja nicht das Wichtige. Die Frage ist, was gefällt dem Herrn? Ja, wenn ich das nur wüsste. Moment einmal. Tust du nur so, wenn ich das nur wüsste? Interessierst du dich überhaupt dafür, was ihm gefällt? Man kann ja sagen, wenn ich das nur wüsste. Aber Jesus hat gesagt, wenn ihr den Willen Gottes tun wollt, werdet ihr von der Lehre wissen, ob das aus Gott ist. Und ich denke, manchmal ist unser Problem nicht so sehr, dass ich nicht weiß, was Gottes Wille ist, als dass ich mich dafür nicht sehr interessiere. Seien wir vorsichtig in diesem Aspekt. Aber wir erwarten die Frucht des Geistes in Galater 6, aber es kommt auch hier in Epheser 5 vor, wie ich gelesen habe. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Das sind die Dinge, die aus Gottes Geist produziert werden und wonach man dann prüfen kann, ob es dem Herrn wohlgefällig ist. Geht es dir in deinem Leben darum und auch in deinem Sterben, Gott wohlgefällig zu sein? Ja, eine Stelle steht, ob wir nun anwesend oder abwesend sind, wollen wir ihm wohlgefällig sein. Ich hoffe, das ist auch dein Zeugnis. Du möchtest dem Herrn wohlgefallen. Also das ist eine sehr wichtige Überlegung. Was gefällt dem Herrn? Und auch eine andere Überlegung. Und ich denke, manches in unserem Leben würde allein aus diesem Grund wegfallen, wenn wir zum Beispiel Philipper 1 in Betracht ziehen würden. Philipper Kapitel 1, die Verse 9 bis 11. Und merkt, es war Paulus so ein Anliegen, dass er in die Knie gegangen ist und für die Geschwister gebetet hat. Und es heißt, Vers 9, und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme. Kurz da anhalten. Wir werden entdecken, dass wenn unsere Liebe zu Gott mehr und mehr überströmen würde, wir besser dazu in der Lage sein würden, knifflige Entscheidungen richtig zu entscheiden, zu fällen. Um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen. Liebe überströmend in Urteilsvermögen. Wenn unsere Liebe zu Gott nicht stimmt, dann wird unser Urteilsvermögen beeinträchtigt sein. Je mehr wir Gott lieben, desto akkurater werden unsere Urteile gefällt werden. Aber es endet nicht da, denn es steht, damit ihr prüfen könnt. Die Liebe ist die Voraussetzung zum Urteilsvermögen. Und was ist das Ergebnis in Vers 10? Damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt. Diese Worte, worauf es ankommt, bedeuten, dass man unterscheiden kann zwischen dem, was wichtig ist und was weniger wichtig oder sogar unwichtig. Und die Frage, die wir auch stellen sollten bei manchen Entscheidungen ist das wirklich etwas Wichtiges? Ist es etwas, was für Gott wichtig ist? Das Problem, das ich habe, und ich denke, dass ihr euch damit identifizieren könnt, ist, dass wir unser kostbares Leben mit Dingen füllen wollen, die unwichtig sind. Und viele unserer Entscheidungen gehen ja darum, ist es mir erlaubt, meine von Gott gegebene Zeit mit dieser Sache zu verbringen. Und wenn wir Gott lieben würden und wir dieses Urteilsvermögen bekommen würden, dann würde das Ergebnis sein, wir können prüfen, worauf es ankommt. Wir können prüfen, ob es Wichtiges ist oder ob wir es lieber aus unserem Leben weglassen sollten. Also die Kriterien, vielleicht nicht die Kriterien, nach denen ihr gedacht hättet, ja, wovon ihr gedacht hättet, ich würde sie erwähnen. Was gefällt dem Herrn und worauf kommt es an? Was ist wichtig? Okay, und dann letztens, auch unser Leben wird eines Tages von dem Herrn geprüft werden. Dieses Wort, ich glaube, ich habe es nicht unbedingt erwähnt, Dokimazo, es hört sich an wie ein Dokument. Dokimazo ist, wenn du, sagen wir, etwas prüfst nach seiner Beschaffenheit. Sagen wir, du bist, heißt es Schmelzer, du arbeitest mit Edelmetall. Jemand bringt dir eine Barre Silber. Und du erhitzt diese Barre Silber, bis sie schmilzt und überprüfst, was schwimmt auf der Oberfläche. Gar nichts, dann war es reines Silber. Vorausgesagt, der Rest ist auch Silber. Bei dieser Prüfung geht es darum, ich will ja wissen, ob es rein ist und ich gehe davon aus, dass es rein sein wird. Auch unser Leben wird eines Tages von dem Herrn nach seiner Beschaffenheit geprüft. Und vielleicht könnt ihr euch schon erahnen, auf welche Stelle ich Bezug nehmen werde. 1. Korinther 3, 13 bis 15. So wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es offenbaren. Konzentriert euch bitte auf diese letzte Stelle. So wird das Werk eines jeden offenbar werden, der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird, aber nicht durchs Fegefeuer und nicht durch das Feuer der Hölle, nein, und auch nicht durch das Feuer der schwierigen Umstände dieses Lebens. Das ist nicht die Rede hier, sondern es ist eine Prüfung, die geschieht, nachdem wir abgelebt haben oder beim Herrn sind, der Tag, ein zukünftiger prophetischer Tag, der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemandes Werk, das er darauf gebaut hat, und es geht ja darum, wie wir auf das Fundament, welches Jesus Christus ist, bauen. Was bauen wir darauf? Du und ich, sofern wir gläubig sind, tragen zum Bauwerk bei, der Gemeinde, welche Christi Leib ist. Wir reden jetzt nicht von einem Gebäude, sondern vom Leib Christi, von der Gemeinde. Wenn jemandes Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, merkt, das Werk verbrennt, er nicht. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden, Verlust zum Beispiel. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Also hier geht es nicht um Errettung. Du würdest überhaupt nicht bei diesem Richterstuhl Christi sein, wenn du nicht errettet wärst. Genauso wie in Offenbarung 20, die Verse 10 bis 15, die Großen und die Kleinen, die Toten stehen vor dem Herrn, aber das ist beim weißen Throngericht. Und da fehlen die Namen im Buch des Lebens. Ihr Name wurde nicht eingeschrieben in das Buch. Und sie werden nach ihren Werken geprüft oder gerichtet werden. Aber da erscheint kein gläubiger Mensch. Das sind alle Ungläubige. Bei diesem Gericht geht es um Christen und es geht ja nicht um ihre Errettung, aber es geht doch um den Bestand ihrer Werke. Ob ihre Werke bestehen oder verbrennen. Denn es heißt hier, er selbst wird errettet werden, aber gegebenenfalls verbrennen die Werke. Und merkt, dass es heißt, das Feuer wird jedermanns Werk prüfen, oder das Feuer wird erproben, heißt es. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Wenn jemandes Werk, Vers 14, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Ach so, am Ende von Vers 13. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Und dieses Wort erproben ist dokimazo. Das ist das, was du und ich zu tun haben. Das ist unsere Pflicht, unsere Notwendigkeit zum Prüfen. Brüder und Schwestern, davon ausgegangen, ihr seid es. Eines Tages wird Gott die Notwendigkeit sehen, zu prüfen. Er wird jedermanns Werk, das wir aufs Fundament gebaut haben, prüfen. Er möchte sehen, welche Beschaffenheit hatte dieses Werk. Und was nicht die richtige Qualität hatte, wird verbrennen. Was aber die richtige Qualität hatte, wird bestehen. Nun, wenn du und ich jetzt die Notwendigkeit sehen würden, die Dinge in unserem Leben zu prüfen, würden wir die Entscheidung treffen vor dem Herrn, das wähle ich ab und dafür entscheide ich mich. Das ist zeitlich, das wähle ich ab, das ist ewig, dafür entscheide ich mich. Das Zeitliche vergeht, das Ewige besteht. Und dann eines Tages erscheinen wir vor dem Herrn und er tut das auch. Nun, ich will nicht sagen, dass wir es so vollkommen machen wie er, aber haben wir es vor ihm anhand von seinem Wort, durch seinen Heiligen Geist gemacht, zu unseren Lebzeiten, werden wir quasi ihm die Mühe abnehmen. Okay, ja, wir kommen ihm zuvor. Nee, das stimmt auch wirklich. Heißt es das nicht in 1. Korinther 11, wo es um den Tisch des Herrn geht? Das heißt, wenn wir uns selbst prüfen würden, würden wir nicht gerichtet sein werden. Wir prüfen uns selbst, damit wir von Gott nicht gerichtet werden müssen, also in diesem Leben. Und warum tut er das? Damit wir mit der Welt nicht verurteilt werden. Die Welt geht verloren, wir nicht. Also prüfen wir unser Leben, und das ist dieses Wort, dann muss er uns nicht züchtigen, groß. Er muss das nicht tun. Er muss uns diese Aufgabe nicht übernehmen. Aber er übernimmt er dann diese Aufgabe, dann tut er das, weil wir nicht verloren gehen. Okay, die Welt geht verloren, wir nicht. Also will ich dann mit dieser Überlegung die Botschaft beenden. Wegen Jesus schaffst du es in den Himmel. Die Frage aber ist, tun es auch deine Werke? Und wenn du das nicht weißt, dann ist es wahrscheinlich, weil du deine Werke noch nicht geprüft hast. Seht ihr nicht die Notwendigkeit? Du wirst es schon in den Himmel schaffen, vorausgesetzt, du bist an Jesus gläubig. Aber schleppst du deine Werke dann mit in den Himmel? Ja, wenn sie aus Gott getane Werke sind. Und wenn nicht, dann wirst du traurig sein darüber, dass du dein Leben damit verbracht hast, mit Dingen, die nicht für den Himmel tauglich waren. Lass uns beten. Wir bitten dich, Vater im Himmel, dass wir gewissenhaft die Frage stellen, was gefällt dir? Worauf kommt es an? Was ist wichtig? Was besteht? Hilf uns dabei. Wir wollen es wirklich wissen. Zumindest will ich das. Und ich denke, diese Geschwister wollen im Großen und Ganzen auch wissen, damit wir keine Verluste haben oder möglichst wenige. Danke aber, dass du unsere Werke durchs Feuer prüfen wirst, denn wir wollen ja keine unwürdigen Werke mit in den Himmel nehmen. Und das könnten wir sowieso nicht. Du läuterst uns jetzt, und du wirst uns auch weiter läutern, spätestens bei diesem Richterstuhl Christi, damit wir dann wirklich eine herrliche Gemeinde sind, damit wir keinen Runzel oder Flecken haben, sondern tadellos und heilig. Wir danken dir im Namen Jesu. Amen.